Deswegen vergesse ich mir die Hälfte. So in so eine ganz neue, andere Gemeinde zu kommen, so anders seid ihr auch nicht, das so viel sei gesagt. Aber also nicht so nett zu wissen, was auf einen zukommt. Und dann ist man das erste Mal hier und steht gleich hier vorne. Das ist schon was ich bin sonst ein cooler Typ eigentlich, aber das macht was mit einem. Aber ganz egal, ich habe mir gesagt, ich bin Bürger des Himmels, mir kann nichts passieren. Und das ist das Thema von der Predigt heute auch, Bürger des Himmels. Ein Thema, was mir echt wichtig geworden ist in den letzten Wochen. Ich habe einiges drüber gelesen, unter anderem in der Bibel, habe Predigten drüber gehört und ihr kriegt jetzt so ein bisschen die Quintessenz meiner Gedanken. Bürger des Himmels. Ich bin manchmal zum Predigen auch in einer anderen Gemeinde, das sind jetzt auch Leute hier, also auch nicht meine Gemeinde, und wenn ich die beiden Gemeinden so betrachte, dann ist es schon eine unterschiedliche Kultur. Ist schon unterschiedlich. Und es gibt ganz unterschiedliche christliche Kulturen in unserem Land. Es gibt ganz unterschiedliche Kulturen, wie unser Glaube gelebt wird, wie Gottesdienste gefeiert werden, wie Jesus angebetet wird in unserer christlichen Landschaft. Und doch sind wir alle Bürger des Himmels. Und mir soll es darum gehen, unsere Gegenwart, das, wie wir im Moment sind und wie wir im Moment leben und was wir tun und was wir denken, angesichts der Zukunft ein bisschen so zu betrachten. Und es wird uns nicht erspart sein, es ist mir nicht erspart, es bleibt euch jetzt nicht erspart, zunächst mal die Gegenwart anzugucken. Ich habe von unterschiedlichen Kulturen schon gesprochen und habe ein Bild gefunden im Internet, dass es so ein bisschen trifft, wie es mir mit unterschiedlichen Kulturen geht. Es ist alles so ein bisschen sehr vielfältig und dadurch auch sehr stressig. Oder empfindet ihr das nicht so? Ich bin jetzt 53 Jahre alt und habe tatsächlich das Gefühl, es mischt sich alles noch viel schneller durch. Nicht nur in unseren Gemeinden, vor allen Dingen in der Gesellschaft. Es sind so viele Einflüsse da, es ist so viel Unterschiedliches da und so viel auch sich Widersprechendes da, dass ich persönlich das tatsächlich schon als stressig erlebe. Da sind unterschiedliche Ethnizitäten und die werden auch immer mehr. Wer weiß, wie viele jetzt aus den Erdbebengebieten oder aus dem Erdbebengebiet wieder zu uns kommen. Es gibt unterschiedliche Staatszugehörigkeiten, die jetzt vielleicht bei einer ähnlichen Kultur aber auch anders ticken und sich vielleicht auch widersprechen und aufeinander prallen. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir es nicht ausgeschlossen ist, dass dieser Krieg sich ausweitet. Und dann denke ich, in alledem, wir sind Bürger des Himmels. Und wir haben so ein paar Sachen jetzt gesungen, danke für die Lieder, wir haben so ein paar Sachen gesungen, die würden jetzt echt so richtig gut passen. Die würden jetzt so richtig gut reinpassen, wo wir sagen, ja, wir sind in einer chaotischen Zeit, wir sind in einer Zeit, die stressig ist, wo man sich ständig neu orientieren muss. Und ihr Jungen, ihr werdet euch noch viel häufiger umorientieren müssen, als ich das musste. Ihr habt auf der einen Seite viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, aber es ist sehr viel schwieriger geworden, sich zu entscheiden. Und dann denke ich, wir sind Bürger des Himmels und da ist meine Heimat und da bin ich zu Hause. Und es gibt mir Ruhe. Und dann höre ich solche Liedzeilen wie, wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Und dann denke ich, und jetzt überlegt mal im Ernst, ist das so? Ist das wirklich so? Oder die Liedzeile, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich nur auf Knien. Könnte sein, dass es nicht mehr stimmt. Da denke ich, ist es echt so? Ist es so in meiner Gegenwart? In der Zeit, in der ich lebe? Und ich persönlich leide an der Situation der Welt. Ich persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, ich leide an der Situation in der Welt. Ich leide an den Folgen der Pandemie, die ich jeden Tag, anhand von psychischen Erkrankungen von bis dahin völlig stabilen Kindern und Jugendlichen ablesen kann. Ich leide daran, dass es Krieg gibt. Ich leide daran, dass unsere Gesellschaft so zersplittert ist und sich nicht mehr versteht. Ich leide an den Reichsbürgern genauso wie an den Linken. Und dann denke ich, ich bin Bürger des Himmels. Und dieses Leiden würde ich persönlich so für mich tatsächlich als Gegenwart bezeichnen. Ich habe das Gefühl, es sind so viele gegen. Wir sind so gegen alles. Oder jeder weiß ganz genau, wogegen er ist. Wir leben in dieser, ich empfinde das so, ich weiß nicht, wie ihr es, aber ich empfinde das so, wir leben in dieser Gegenwart. Und dann, und daran leide ich auch, ich sage es gleich so, wie es ist, ich kenne euch ja nicht, ich darf alles sagen, ihr könnt auch sagen, das gilt nicht für uns, das ist auch in Ordnung. Ach übrigens, ich predige immer sehr, sehr gerne, sehr, sehr lange. Das passt vielleicht nicht zu eurer Kultur, aber es ist ja Gegenwart. Ja? Ihr lernt jetzt mal ein bisschen was Neues. Und dann gucke ich mir die Gemeinden an, in dieser Gegenwart, und denke, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Im Ernst? Im Ernst? In den letzten 20 Jahren haben wir einen unglaublichen Verlust an Einfluss erlebt von Christen. Wer kann wider uns sein? Im Ernst? Ich erlebe im Moment gerade was ganz anderes. Als ich diese Predigt geschrieben habe, mit dem iPad, das ist relativ neu, dann habe ich so runtergetippt und es kommt immer mal wieder, das werdet ihr merken, das Reich Gottes vor. Wir sind ja Bürger des Himmels, Reich Gottes. Und dann tippe ich da Reich, groß, und tippe weiter Gottes und dann nimmt er das Klein. Und ich, zum Schluss gucke ich alles, was ich falsch geschrieben habe und versuche das zu korrigieren. Es gibt ja ein Autokorrekturprogramm. Und wenn ich auf dieses Gottes gehe, dann wird mir alles Mögliche angeboten, aber nicht Gottes in groß. Potes, Notes, ohne Witz. Das zeigt, wie wenig Einfluss Gott und die christliche Kultur in unserer Mischkultur hat. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es mehr wird. Ich hab wirklich nicht den Eindruck, dass es mehr wird. Ich habe eher den Eindruck, dass es weniger wird. Als ich ein vom VfB Stuttgart musste, ja Moment, das ist keine Erfolgsgeschichte, das ist alles, es wird immer weniger. Da gab es mal eine Präsidentenwahl und vor noch nicht allzu langer Zeit, ich glaube 2 Jahre ist es her oder so, da hat sich ein bewusster Christ, ein Bruder, als Präsident beworben. Und der hat einen riesen Fehler gemacht, der wäre wahrscheinlich sowieso nicht gewählt worden, aber der hat einen riesen Fehler gemacht, das ist der Vorsitzende von der Björn Steiger, keine Ahnung. Also jedenfalls, ist in seiner Familie gab es mal einen Todesfall und da kam der Rettungsdienst zu spät und dann hat er eine Stiftung gegründet oder die Familie hat eine Stiftung gegründet, die sich um, schon Björn Steiger, ja. Und der Vorsitzende dieser Stiftung hat sich als Präsident beim VfB Stuttgart beworben und hat gesagt, dass er den Eindruck hat, dass in christlichen Kulturen es sehr viel einfacher ist, schnelle Hilfe für Bedürftige zu generieren, als das in anderen Kulturen ist. Und er ist massiv abgestraft worden. Man könne doch nicht sagen, dass eine Kultur oder ein Glaube oder oder nur weil es jetzt dieser Jesus ist, dass das besser ist. Ich glaube nicht, dass es mehr wird, dass wir mehr Einfluss haben. Ich glaube nicht, dass es so uneingeschränkt stimmt, dass wenn Gott für uns ist, kann keiner wider uns sein. Es können eine Menge Leute wider uns sein. Und dann gucke ich mir die Gemeinden innerhalb an und dann denke ich, da trifft es das auch oft, die Gegenwart. Was wir ziemlich genau wissen, ist, wogegen wir sind. Und was wir ziemlich genau wissen, ist, was der andere falsch macht. Und das wissen wir sehr genau in unserer eigenen Gemeinde. Im Umgang mit der Pandemie zum Beispiel wissen wir ganz genau, was die anderen falsch gemacht haben. Und das wissen wir auch im Blick auf andere Gemeinden. Ich habe neulich die bedrückende Geschichte gehört, die ist wirklich passiert, ist nicht erfunden, dass in einem Missionscamp Leute eingesperrt wurden, bis sie in dieser, bis durften wieder raus, nachdem sie die Zungenrede konnten, vorher nicht. Das passiert. Und nicht, dass wir jetzt denken, okay, es waren wieder die anderen, wir wissen schon wieder, dass die es falsch gemacht haben. Wir machen genauso viel falsch. Und ich leide an dieser Gemeindesituation, ich leide an der Situation in der Welt. Wir hätten so viel zu sagen, wir hätten die beste Botschaft der Welt, wir hätten sie wirklich. Und wir beschäftigen uns mit vielen Dingen intern, die uns nicht gefallen. Ist es so? Also ich kenne das so. Es ist punktuell vielleicht anders, vielleicht ist es bei euch auch anders, dann könnt ihr weghören. Aber ich erlebe das, dass es in die Richtung geht. Und dann steht da ein viel zitierter Satz in der Bibel, ein viel zitierter Satz, der mich ärgert, der mich eigentlich vordergründig ärgert. Da steht, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also wenn jemand krank ist, den irgendwie Krebs hat, dem Tod entgegensieht, dann hört er den Vers. Aber wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger dieses Königreichs. Wir sind Bürger des Himmelreichs. Und deswegen hat der Satz sehr wohl für mich persönlich eine ganz, ganz, ganz tröstende und eine ganz tiefe Bedeutung. Dieser Welt Leiden fällt nicht ins Gewicht im Vergleich zu dem, was kommt. Und ich glaube, wenn ich den Weg auch nicht weiß, immer in dieser Gegenwart, wenn ich den nicht immer kenne, dann tut es trotzdem gut, das Ziel zu kennen. Ich kenne meine Heimat. Ich kenne das Ziel. Ich bin Bürger des Himmels. Und Paulus spricht ja davon, dass Jesus, als er auferstanden ist, der Erstling der neuen Ernte ist. Kennt ihr das? Also Jesus ist der Erstling einer großen Ernte. Das bedeutet, nach Jesus werden noch viele kommen, die auch auferstehen, die auch Bürger des Himmels sind, die auch Teil dieser himmlischen Gemeinschaft und dieser dann Feiergemeinschaft sind. Jesus ist der Erstling und ich gehöre dazu. Jesus ist der Erstling und ihr werdet folgen. Das heißt, unser Ziel, mein Ziel, euer Ziel ist völlig klar. Es gibt den ersten neuen Mensch und wir gehören dazu. Orientieren wir uns also an einer hoffnungsvollen Zukunft in einer, für mich zumindest, schmerzhaften Gegenwart. Ich glaube nicht, dass die Gegenwart dadurch einfacher wird. Aber ich glaube, dass wir uns orientieren sollten an einem Sieg, von dem wir auch gesungen haben, der unser ist, und an den Dingen, die unerschütterlich und unveränderlich sind in der Zeit, die sich wahnsinnig schnell ändert. Tut es mir gut, mich an etwas zu orientieren, was unveränderlich ist und was bleibt. Und wir wagen jetzt tatsächlich einen Blick in den Himmel. Das war jetzt nur die Vorrede, jetzt kommt der Predigtext erst. Wir wagen einen Blick in den Himmel und dort wird in Offenbarung 21 ein sogenanntes neues Jerusalem beschrieben. Das neue Jerusalem ist eine riesengroße Stadt, die vom Himmel auf die Erde kommt. Also es ist nicht die neue Erde, sondern es ist eine Stadt auf der neuen Erde, die kommt vom Himmel auf die Erde. Und mir kommt so vor, als ob Johannes in Kapitel 21 in der Offenbarung so ein bisschen nach Worten ringt. Und das alles, was er da so sieht, nicht so richtig auf die Kette kriegt. Da ist von Toren wie Perlen die Rede und ein Tor ist eine Perle und es gibt 12 Tore und das ist alles ganz wunderbar und so. Und das schließt dann, diese Beschreibung schließt mit dem Satz und es ist Gold wie durchscheinendes Glas. Und da hört bei mir sowieso die Vorstellungskraft aus. Gold scheint nicht durch. Deswegen lasse ich das jetzt weg und komme zu dem Abschnitt unmittelbar danach, Offenbarung 21, 22 bis 27. Und da sind so ein paar Aspekte dieses neuen Jerusalem, die für mich ganz viel Bedeutung auch für unser aktuelles Leben haben. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der Zukunft. Offenbarung 21, 22 bis 27. Ich lese: In der Stadt sah ich keinen Tempel, denn ihr Tempel ist Gott, der Allmächtige, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Leuchter ist das Lamm. Und die Völker werden in ihrem Licht leben. Die Könige der Erde bringen ihre Pracht in sie hinein. Die Tore der Stadt stehen den ganzen Tag offen, sie werden nie geschlossen, denn eine Nacht gibt es dort nicht. Die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird man in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird sie in sie hineinkommen und keiner, der Abscheuliches tut oder lügt. Hineinkommt nur, wer im Buch des Lebens steht, das dem Lamm gehört. Drei Aspekte, die mir auffallen, sind noch viel mehr. Man kann die Predigt auch noch viel länger machen. Aber drei Aspekte. Eine Stadt mit offenen Toren. Das ist der erste Punkt. Eine Stadt mit offenen Toren. Und das hatten die Juden, in diese Kultur ist Jesus ja geboren, hatten die Juden vergessen. Bei den Juden war ganz viel Feindschaft gegen die, die anders sind. Heute bei den Christen ist ganz viel Feindschaft gegen die, die anders sind? Fragezeichen. Fakt ist, dass die Juden nicht mit den Samaritern konnten. Fakt ist, dass sie nicht mit den Römern konnten. Fakt ist, dass sie miteinander nicht konnten, weil sie zerstritten waren. Wer war die erste Person, die ausgesprochen hat, dass Jesus der Messias ist in der Bibel? Wer war das? Eine Samariterin. Wer kam zurück, um sich zu bedanken von den 10 Aussätzigen? Ein einziger, ein Samariter. Petrus hat nicht lange nach der Auferstehung, nicht lange nach Pfingsten, einen großen Korb oder ein Tuch gesehen, in dem viel unreine Tiere drin waren und Gott hat gesagt, und jetzt ist. Und Petrus hat gesagt, das kann ich nicht, das ist unrein. Und dann sagt Gott selbst, was ich rein nenne, sollst du nicht unrein nennen. Wir Christen haben Probleme mit Leuten, die anders sind, mit anderen Kulturen. Und dann ist Folgendes passiert. Es ist einer gekommen, der hat Frieden gemacht. Es ist einer gekommen, der hat Frieden gemacht, damit in diesem neuen Jerusalem die Türen offen stehen können. Da war ein Zaun, da war wörtlich eine Mauer. Es war einem Nichtjuden nicht erlaubt, in den Tempel zu kommen oder in den Tempelbereich zu kommen, schon in den Vorhof zu kommen. Und wenn er es doch getan hat, wenn es ihm doch passiert ist, dann durfte man ihn umbringen. Und wir sehen eine Stadt ohne Tore. Nee, nicht ohne Tore, sondern mit offenen Toren. Die werden nie verschlossen. Ich lese mal Epheser 2, Vers 14 bis 19. Denn er, und damit ist Jesus Christus gemeint, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. In dem Text natürlich Juden und Nichtjuden. Der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, die Mauer abgebrochen, die dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, dessen Gebote gefasst war, abgetan, damit er sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet. Euch, und ich sage jetzt euch, die ihr fern wart. Und Frieden denen, die nahe waren. Das sind die Juden in dem Zusammenhang. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Bürger des Himmels. Nicht, dass wir da irgendwas dazu getan hätten, sondern er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Die Gesetze sind erfüllt, die Feindschaft ist beendet. Die Feindschaft zwischen Gott und uns ist beendet, aber auch die Feindschaft zwischen uns Menschen ist beendet. Und die Botschaft, finde ich, muss wieder neu gesagt werden, in einer Gegenwart, wie ich sie erlebe. Jesus hat eine ganz neue Kreatur geschaffen, eine ganz neue Schöpfung. Wir mögen viele Unterschiede aufweisen, aber ich glaube, wir haben in unseren Gemeinden und vielleicht sogar insgesamt als Menschen viel mehr gemeinsam. Denn wisst ihr, was wahr ist über mich und über euch? Wir sind Sünder. Und was noch? Wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Nicht durch unsere Taten, nicht dadurch, dass wir besser oder mehr gemacht hätten als andere, sondern durch das Blut Jesu. Damit, mit einem Sinn und einem Zweck, damit niemand von uns sich über irgendeinen erheben kann in unserer Gegenwart. Und jetzt wieder zurück zur Zukunft. So sieht unsere Zukunft aus. Kein Tempel, keine Sonne. Und auch das, dass es kein Tempel gibt, war für die Juden ein absolutes Ärgernis. Die warten immer noch auf den nächsten Tempel. Tempelheiligtümer predigen ein Doppeltes oder bedeuten ein Doppeltes. Wenn es einen Tempel gibt, dann ist der Rest der Stadt, dann ist der Tempel heilig und der Rest der Stadt ist unheilig. Und es gibt eine Grenze zwischen Gottesbegegnung im heiligen Bezirk und dem Alltag. Und damit ist der Tempel der Ort der Gottesbegegnung und der Alltag nicht. Und das ist dadurch aufgehoben. Es gibt keinen Tempel mehr. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Alltag und Gottesbegegnung. Wir begegnen Gott im Alltag. Wir werden das in der Zukunft so umfassend tun, weil Gott dann wirklich alles in allem sein wird. Er wird die ganze Welt bedecken, wie es im Jesaja heißt, wie der Ozean die Erdoberfläche. Er wird überall sein. Es wird keinen Tempel mehr geben. Und der Tempel ist das Zeichen, das zweite Zeichen, dass Gott unter den Menschen siedelt und dass er der Welt damit noch nicht ganz den Rücken gekehrt hat. Der Tempel ist der Zeuge der Gegenwart Gottes. Also wenn ein Tempel irgendwo steht, dann heißt es, und die Juden haben daran geglaubt, hier ist Gott, er lässt uns nicht allein. Hier ist Gott, er wohnt auf der Erde. Aber im Himmel braucht es keinen Zeugen mehr. Im Himmel ist die Gegenwart Gottes da, das muss niemand mehr bezeugen. Kein Tempel. Und es gibt keine Sonne mehr, da die sinnlos wäre. Das bedeutet auch ein Zweifaches. Erstens ist das die Sonne das Zeichen der Endlichkeit des Tages, aber auch der Endlichkeit unseres Lebens. Und wenn es keine Sonne, keinen Sonnenaufgang, keinen Tagesrhythmus mehr gibt, dann gibt es Ewigkeit. Es gibt kein Ende mehr. Die Sonne wird nicht mehr da sein. Und zweite ist, dass an der Sonne, und ich sage es mal an unserer ganzen Schöpfung, wie es auch in Römer 1, glaube ich, steht, an dem, was Gott geschaffen hat, wird Gott erkannt werden. Da ist eine Mittelbarkeit drin. Wir können Gott erkennen an der Schöpfung. Wir können Gott erkennen an seinen Werken. Wir können Gott erkennen an dem, was er getan hat. Aber das brauchen wir im Himmel nicht mehr. Wir sehen ihn von Angesicht zu Angesicht. Es braucht keine Sonne mehr. Beides, der Tempel und die Sonne, sind ein tragendes und nicht wegzudenkendes Element der alten Welt. Aber wir sind in Gottes neues Leben eingebunden. Und zwar seit der Auferstehung. Ganz umfassend in der Zukunft, aber jetzt schon. Perfekt, schön, gerecht und überwältigend. So ist Gottes neue Welt. Und wir, die wir hier in dieser Gegenwart leben, sind da hineingezogen. Und es wird keine Spannung mehr zwischen Glauben und Sehen geben. Das ist eine Neuschöpfung, die real ist und die, wie gesagt, mit Jesus begonnen hat und die ganze Welt erfassen wird. Und durch so einen kolossalen Gestaltwandel wird die ganze Schöpfung und die ganze neue Erde der Offenbarungsort Gottes sein. Und dann, manche mag es überraschen, drittes Kennzeichen, es wird da viel Arbeit geben. Der Himmel wird nicht so sein, dass wir auf einer Wolke sitzen, Harfe spielen und die ganze Zeit Lobpreis machen. Es tut mir leid, es ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Natürlich werden wir singen und lobpreisen. Ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Heavenly Rehearsal, also irgendwie Hauptprobe für den Himmel. So. Und da ging die ganze Zeit, haben die gesungen. Die ganze Zeit. Alle haben gesungen und haben gar nicht mehr aufgehört. So wird es nicht sein. Wir werden da singen, aber wir werden auch viel zu tun haben. In diesem Licht, das es da gibt, und in der Herrlichkeit Gottes werden die Völker wandeln. Man wird von A nach B gehen, man wird umhergehen. Und jetzt kommt's, die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Die Könige der Erde werden die Herrlichkeit in die Stadt bringen. Und ich glaube nicht, dass es die Könige dieser Erde sind, sondern es sind die Könige der neuen Erde. Die werden ihre Herrlichkeit zu Gott in die Stadt bringen. Und das heißt für mich wieder Zweifaches. Erstens, kennt ihr den Film Aladdin 92, von 92, kennt ihr den? Da gibt's eine Szene, die genau dieses Bild widerspiegelt. Da kommt der kleine Ali, der möchte die Tochter vom König heiraten, der sammelt alles, was er kriegen kann. Er ist ja selber ein Prinz und das Beste, was er von seinem Vater und von seiner Kultur hat, bringt er seinem zukünftigen Schwiegervater, um ihn zu überzeugen. Und das ist das Beste vom Besten. Nichts Zweitrangiges, nichts Fehlerhaftes, nichts, was schon gebraucht war. Das Beste vom Besten bringen die Könige in die neue Stadt. Die bringen ihre Schätze in die Gegenwart Gottes und zwar zum Nutzen von allen. Zum Nutzen von allen. Das ist ein kleiner Unterschied zu unserer Gegenwart. Es ist nichts Schlimmes dran, die Welt zu gestalten, die Welt umzubauen, die Welt zum Guten umzubauen. Aber wir benutzen es immer nur für uns. Es muss was für uns dabei rumkommen. Hier wird das Allerbeste dem König gebracht zum Nutzen von allen. Das ist die gesundete, die geheiligte, die erneuerte Welt Gottes. Und das Zweite, Gott liebt die Menschen und Gott liebt Unterschiedlichkeit. Und keine einzige Kultur, keine Ethnizität, keine Ausprägung von Glauben ist einzigartig. Keine ist aus einem Guss, keine ist umfassend. Wir sind alle in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde aufeinander angewiesen. Und hier wird es deutlich. Gott liebt Diversität. Gott liebt Unterschiedlichkeit. Und es ist nicht so, dass unsere schwäbische christliche Kulturlandschaft die einzige ist. Jeder bringt das Beste, das Allerbeste in die Stadt des Königs und in die Gegenwart Gottes. Was heißt das jetzt für unser Leben, für heute? Was heißt das für uns? Ich glaube, es gibt keine Sicht in den Himmel, die nicht Auswirkungen auf mein Leben hätte. Denn wir leben im Jetzt schon. Wir leben im Jetzt schon. Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das hat schon angefangen. Und seit wir uns für Jesus entschieden haben, seit wir mit Jesus leben, ist da, wo wir hingehen, Reich Gottes. Sind wir Bürger des Himmels, wenn wir an unsere Arbeitsstelle gehen, in unsere Familien gehen, was weiß ich wohin gehen, in unsere Freizeitbeschäftigungen gehen, da, wo wir hingehen, ist Reich Gottes. Wir leben im Jetzt schon. Wir sind Bürger des Reiches Gottes, der zukünftigen Welt. Die Apostel haben das so ausgedrückt, wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Wo wir sind, ich habe schon gesagt, ist das Reich Gottes und damit die Anwesenheit Gottes. Und es gibt auch heute keinen Tempel mehr. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Unsere Heimat ist das, was gerade von Johannes beschrieben wurde. Und ich glaube, gerade deswegen können wir unseren Alltag hier mitten in unserer Gegenwart gelassen und zupackend gestalten. Und insofern hat es viele Implikationen für unseren Alltag hier in der gefallenen Welt. Denn wir leben im Jetzt schon. Aber wir leben auch im Noch nicht. Wir leben im Jetzt schon und im Noch nicht. Und jetzt habe ich drei ganz überraschende Punkte, wie das in unserem Leben aussehen kann. Diese Sicht in die Zukunft, wie sich das bei uns auswirken kann. Erstens, eine Gemeinde mit offenen Türen. Auch wir lernen von den Unterschieden. Auch wir profitieren jetzt schon voneinander. Vor 10 Jahren haben viele von euch und ich auch über viele Punkte anders gedacht, als ich das heute tue. Und viele von den Gedanken, die ich jetzt habe, die sind in 10 Jahren überholt. Nehmen wir uns nicht so wichtig mit unseren Überzeugungen. Sondern vielleicht wäre es möglich, ein Ja zur Jetztzeit, ein Ja zur Gegenwart zu sagen, ein Ja zu unserer Kultur zu sagen, ein Ja dazu zu sagen, wie die Situation in unserer Zeit halt ist und die Türen aufzumachen. Und Ja zu sagen zur Kultur der anderen, zu anderen Kulturen, zu anderen Lebensentwürfen und die Türen aufzumachen. Ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber ihr seht alle relativ schwäbisch aus. Wo sind die Immigranten? Wo sind diejenigen, die ganz, ganz dringend das Wort Gottes hören müssen? Wo sind die bei euch? Wo sind die in meiner Gemeinde? Ich glaube, wir brauchen ein Ja. So viel gespuckt habe ich echt noch nie, glaube ich. Also es tut mir leid, ich muss was trinken. Wir brauchen ein neues Ja zu unserer Kultur. Wir sollten die Türen aufmachen. Denn auch unsere Schätze, die wir hier in der Gemeinde haben, sind nicht unsere. Auch unsere Schätze, die wir zu Hause haben, sind nicht unsere. Wir sind nicht Besitzer des Reiches Gottes, wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Und nochmal ein Wort an euch, Gemeinde ist schwierig. Gemeinde ist schwierig. Es gibt in der Gemeinde unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Überzeugungen und Gemeinde ist schwierig. Und wisst ihr warum? Warum Gemeinde schwierig ist? Weil ihr schwierig seid. Und weil ich schwierig bin. Und wisst ihr was? Diese Erkenntnis, dass ich schwierig bin, das ist Gnade Gottes. Und die Erkenntnis, dass wir deswegen aufeinander angewiesen sein müssen und uns korrigieren müssen und gemeinsam Botschafter Gottes sind in dieser Welt, ist auch Gnade Gottes. Und das ist der Weg der Heiligung der Gemeinde bis zur Ewigkeit, da bin ich überzeugt davon. Denn Jesus sagt nicht, am Gemeindehaus wird man euch erkennen, sondern an der Liebe wird man euch erkennen. Zweitens, Sonne und Tempel, Lichtgestalten und Priester. Wir sind Lichtgestalten, wir sind dazu da, unsere Kultur, unsere Kulturen, unsere gesellschaftliche Situation, unsere gemeindliche Situation ins Licht zu bringen. Wir haben gesungen im allerersten Lied, Licht scheint in dunkelster Nacht. Und das trifft es ziemlich gut. Es ist an vielen Stellen dunkle Nacht, aber wir bringen das Licht. Und dazu gehört natürlich auch das Klagen. Dazu gehört auch noch, dass wir fragen, Herr, wie lange noch? Dazu gehört, dass wir sagen, es läuft nicht gut. Das ist auch ein Teil dieses ins Licht bringen. Und ein Teil dieses ins Licht bringens ist, dass wir tatsächlich uns selbst reflektieren und sagen, nee, so viel Licht ist da gar nicht bei mir. Also auch unsere eigene zerbrochene Welt, unser eigenes zerbrochenes Ich ins Licht zu bringen. Und ihr glaubt doch nicht, dass dieser Jesus, der eine neue Welt erschaffen hat, mit eurer Sünde ein Problem hat. Das glaubt ihr doch nicht im Ernst. Und ihr glaubt doch nicht, dass dieser Jesus, der allumfassend präsent sein wird und was Unglaubliches schaffen wird, mit eurer Verletztheit ein Problem hat. Nicht im Ernst. Ihr glaubt doch nicht, dass dieser Jesus, der eine Neuschöpfung begonnen hat, euch da auslässt und euch nicht Neuanfänge schenken kann, eure Verletzungen heilen kann, euch wieder Kraft geben kann. Das glaubt ihr doch nicht im Ernst. Und das Zweite, Tempel sein, Priester sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was dann sein wird und dem, was jetzt ist. Dann in der Ewigkeit werden diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, dabei sein. Die werden dabei sein, und zwar alle. Alle. Und jetzt können noch alle dabei sein. Das Buch des Lebens kann noch gefüllt werden. Deswegen lasst uns Priester sein. Und die Priester hatten die Aufgabe, Menschen in den Tempel zu bringen. Deswegen lasst uns Priester sein. Bringen wir die Menschen Jesus. Unsere zerbrochenen Herzen, diese zerbrochenen Herzen, unsere zerbrochenen Strukturen, unsere zerbrochenen Kulturen. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass wir hier mit dem, was wir hier machen, den Himmel mitgestalten. Wir sind Bürger des Himmels viel, viel, viel umfassender, als ich das glaube in meinem Alltag. Ich bin Bürger des Himmels. Ich gestalte den Himmel mit dadurch, was ich, durch das, was ich tue. Und das Dritte, ganz überraschend, viel Arbeit. Ich glaube, die beste Gemeinde könnt ihr werden und die beste Gemeinde können wir werden und die beste Gemeinde können wir in Deutschland werden und darüber hinaus weltweit, wenn wir unsere Umgebung reflektieren, wenn die Menschen, die in unserer Umgebung sind, auch in der Gemeinde sind. Und deswegen muss die Frage erlaubt sein nach unseren Prioritäten. Wenn es um Schätze geht, um das Großartige, um das Prachtvolle, die Kulturen in die Gegenwart Gottes bringen, dann ist es das Gleiche, was Jesus in der Bergpredigt schon gesagt hat, schafft euch Schätze im Himmel. Mit viel Arbeit, zum Beispiel mit Spenden, mit dem Ertrag unserer Arbeit können wir Schätze im Himmel schaffen. Mit unseren Gebetszeiten können wir Schätze im Himmel schaffen. Mit unseren Wünschen, wenn Gott es so umgestaltet, dass es seine Wünsche werden, dann können wir Schätze im Himmel schaffen mit unseren Wünschen, mit unseren Gebeten. Und mit unserer Kraft und unserer Zeit können wir Schätze im Himmel schaffen. Deswegen die richtige Perspektive für uns: Was ist uns wirklich wichtig? Was ist uns wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Ich formuliere mal den ersten Vers aus Römer 8, Vers 18, den formuliere ich mal ein bisschen um. Dieser Welt Leiden wird nicht ins Gewicht fallen, steht da. Ich würde sagen, dieser Welt Erfolge werden nicht ins Gewicht fallen. Dieser Welt Glück wird nicht ins Gewicht fallen. Dieser Welt Arbeit wird nicht ins Gewicht fallen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und dann kann das, was chaotisch aussieht, das, was wild aussieht, das, was uns Sorgen macht, das kann richtig gut werden. Das kann richtig gut werden. Das kann eine Kultur werden zum Lob Gottes. Schon hier. Wir sind Bürger des Himmels. Amen.